wir haben es frühen Sonntagabend und was gäbe Schöneres, als mit Mattes zu reden? Hallo Mattes.
Das Einzige, was schöner wäre, wäre mit Andreas zu reden. Vielleicht noch mit Andreas und Emu zu reden. Emu ist heute nicht zugegen. Der verbringt den Sonntagabend anders. Mit dem hast du diese Woche schon eine andere Episode aufgenommen. Den bekommt ihr bald separat nochmal auf die Ohren. Grüße gehen raus.
Jawohl, liebe Grüße, Emu. Mattes, wie geht's dir denn?
Mir ging es schon deutlich schlechter, auch in jüngerer Vergangenheit. Ich genese gerade von einem fleischfressenden Killer-Virus. Das war wirklich ein Infekt, der sich nicht gewaschen hatte. Und deshalb einmal quer durch die Familie eine Schneise der Verwüstung gezogen hat. Und also das war amtlich, so mit nächtelang immer wieder klitschnass geschwitzt, die Klamotten wechseln und durchfiebern und bei 39,5 dann doch mal fiebersenkende Mittel nehmen und der ganze Spaß. Ah, toll war das.
Super, ja, das klingt wirklich beneidenswert, ja.
Wirklich wunder. Also, ist auch so eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Aber so langsam husten wir nur noch und nur husten ist das neue gesund.
Da ist doch, ja, guck mal, man braucht ja nur neue Standards.
Ja. Und bei dir?
Eigentlich ganz gut. Ich habe das Wochenende damit zugebracht, bergeweise an Erde zu schippen. Das macht gar nicht so viel Spaß, ehrlicherweise. Also ja. Die ersten drei Schubkarren sind noch okay. Danach wird es körperliche Arbeit und das mag ich ja nicht.
Ja.
Aber was will ich mich beschweren? Ich habe mir selber ausgesucht, das zu machen. Daher eigentlich alles ganz gut.
Musstest du eine Leiche vergraben oder was genau ist passiert?
Na, wenn es nur eine gewesen wäre, dann wäre ich ja schon lange fertig. Nein, das im Garten wird ein bisschen umgebaut und neue Beete bauen und ja.
Ich zerstehe.
Tja, ich noch nicht so ganz. Naja, irgendein Vergangenheits-Andreas wird sich da schon gut ausgedacht haben.
Der Vergangenheits-Mattes hat eine Menge gelesen.
Der Vergangenheits-Andreas auch. Und wir haben auch viel gemeinsam gelesen wieder.
Tatsächlich. Also das, wir werden heute auch mal über eine amtliche Anzahl an Büchern sprechen, haben im Vorfeld in unserer Vorbereitung auch schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, dass wir tatsächlich auch noch Redebedarf haben bei dem einen oder anderen Titel. Bevor wir aber uns unserem Lieblingsthema widmen, gebe ich mal wieder einen kleinen Hinweis auf ein neu erschienenes Videospiel, auf einen Blockbuster Sony exklusiv, Stellar Blade von einem koreanischen Entwickler, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der aber absurderweise vorher vor allem für Mobile Games bekannt war, also eher nicht so ein AAA Blockbuster Ding, was dann auf einer Konsole exklusiv rauskommt. Und ja, im Grunde werden da ganz viele Dinge verwurstet aus anderen Spielen und Szenarien. Das Szenario ist alles so ein bisschen Nier Automata, wo es ja auch einen Manga und Artbooks bei Ultraverse gibt zu. Dieses Nier-Universum ist sowieso sehr, sehr beliebt für seine für diese melancholische Endzeitstimmung und für die sehr eigenwilligen Designs. Und es gleichzeitig ist es aber so ein bisschen ein Souls-Spiel, also mit schwierigen taktierenden Kämpfen, wo ich mich blocken, kontern, zur Seite abrollen und sowas muss. Und das alles, also ein koreanischer Entwickler, der ein Mobile Game gemacht hat, mit diesen bekannten Komponenten, die zusammengezogen werden und dem, wofür das Spiel am meisten in der Presse war, nämlich überbordenden Fanservice, dass also die Hauptfigur, die eine weibliche Androidin ist, gibt's zig verschiedene Outfits freizuspielen.
Mhm, natürlich.
Und eins ist freizügiger als das andere, also auch wirklich mit.
Und die Rüstungsklasse steigt, ja.
Genau, die Rüstungsklasse steigt und dann hat sie irgendwann auch so einen Hasenpuschel auf dem Gesäß. Und das Gesäß ist wirklich, die Kollegen von Game 2 haben das auch komödiantisch verarbeitet. Es sieht wirklich aus wie eine Sexpuppe, die sie aus Weihnachtskugeln gemacht haben. Weil am Anfang hast du so ein grün-metallisches Kostüm und es sieht aus, als würde der Hintern 30% des Bildes einnehmen, weil sie irgendwie so ein Objektiv gewählt haben. Und als würden sie auch permanent den Hintern am aufwendigsten ausleuchten.
Das ist, und wahrscheinlich ist es so.
Wahrscheinlich ist es genau so. Und das ist deshalb so ein bisschen traurig und peinlich, weil das Spiel es gar nicht bräuchte. Das ist nämlich ziemlich gut. Das Kampfsystem ist gut und schnell, es hat gute Grafik, es hat total geile DualSense-Effekte. Also wenn du das Intro schon siehst, dann schlägt so eine Lafette von Raketen in ein anderes Raumschiff ein und du spürst wirklich, wie alle 8 Raketeneinschläge den Controller entlang durch deine Hände gleiten. Und das ist wirklich vorbildlich gemacht. Es gibt eine gute deutsche Synchro, das sieht alles hübsch aus und es ist anders als viele andere Souls-Spiele sehr endlich. Also es hat, je nachdem, wie ausführlich man spielen möchte, so 12 bis 20 Stunden. Und es ist anspruchsvoll, aber du musst dich nicht selber kasteien, um das durchzuspielen. Also es ist nicht so überirdisch schwer, dass du dich da total reinfuchsen möchtest. Es hat abwechslungsreiche Rätsel und Minispielchen und hat tatsächlich auch sehr wenige Outfits für die Hauptprotagonistin, die Haut verdecken und dann auch viel cooler aussehen, wie so ein Kill Bill-inspirierter Jogginganzug mit so einem Überwurf, so ein gelber. Und dann sieht das Design auch viel interessanter und eigenwilliger und so weiter aus. Also von vorne bis hinten cool zusammengeklaut, wirklich hoher Production Value, aber es sind halt trotzdem 80 Euro für 12 bis 20 Stunden Spielzeit.
Mit einem sehr schönen Hintern, ja.
Mit einem, also wer da das weniger peinlich findet als ich, also ich mag sehr viele Spiele, die leicht bekleidete Heldinnen fokussieren und tatsächlich finde ich, dass leicht bekleidete Heldinnen da fokussiert sind, immer störend. Ich finde alles andere daran geil, also so gewisse Erzählstrukturen, gewisse Kampfsysteme und dass es so schnell und fluff. Also ich finde auch geil, das ist wie bei Bayonetta, dass dann du bist in dieser zerbombten Endzeitwelt und dann laufen aber so beschwingte asiatische Popmelodien mit irgendwelchen Sängerinnen dazu, als würdest du gerade irgendwie eine japanische Soap gucken. Das ist schon einigermaßen absurd. Ja, wer das weniger fremdschämig findet als ich und außerdem noch wirklich großen Wert auf die permanente Betrachtung von Gesäßen liegt bei Videospielen, darf sich noch einige Bonuspunkte draufrechnen.
Ja, guck mal, da ist doch die Zielgruppe ganz klar benannt.
Genau. Aber es ist davon ab, die Diskussion ist relevant und schade, weil es halt trotzdem gut ist.
Verstehe.
So, und was hast du als erstes Buch mitgebracht?
Ich glaube, wir wollten uns erst noch mal über eine Zuschrift unterhalten.
Du hast völlig recht. Das ist, siehst du, wenn wir es nicht auf die Liste schreiben, die
ja, es ist, Liste, dann, ich hätte es auch fast vergessen.
Dann fällt es hinten rüber. Wir bedanken uns für die Zuschrift eines Hörers, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir in einer der letzten Episoden das Wort Schachern benutzt haben. Synonym für Handeln, feilschen. Und dieses Wort ist, das war uns gar nicht bewusst, ein Wort jiddischen Ursprungs. Und wenn es gerade in einem deutschen Kontext benutzt wird, kann man das tatsächlich als antisemitisch aufgeladen verstehen, weil es ja dieses antisemitische Vorurteil gibt, dass jüdische Menschen gerne handeln, geizig sind. Also all diese schrecklichen rassistischen Stereotypen würden dadurch bedient, wenn man dieses Wort in dem Kontext so meint oder es so aufgefasst wird. Der Hörer hatte keinen Zweifel dran, dass wir es keinesfalls so gemeint haben. Die Dimension war uns gar nicht bewusst und wir bedanken uns dafür. Es war eine höfliche Zuschrift, in der außerdem ein sehr aufschlussreicher Artikel verlinkt war, den wir euch von deutschlandfunk.de war der, den wir euch in den Shownotes zur Verfügung stellen. Und falls ihr sagt, oh, das wusste ich gar nicht, dass es da Begriffe gibt, die entsprechend aufgeladen sind und falls ihr euch da informieren möchtet. Um das auch nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, irgendjemanden zu bevormunden oder woke Leitkultur zu predigen oder wie auch immer rechte Kampfprediger das nennen mögen, sondern es geht darum, wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, wir haben gedacht, oh, uncool, so kann man das verstehen, so könnte ein Zuhörer jüdischen Glaubens das auffassen, das finden wir aber uncool, weil das haben wir gar nicht so gemeint oder dran gedacht. Und sowohl Emu, mit dem wir das auch besprochen haben, als auch Andreas, als auch ich, waren der Meinung, dass sich zukünftig um ein anderes Wort für diesen Kontext zu bemühen, uns ähnlich wenig Mühe kosten wird, wie Paprikasoße oder Schaumkuss zu sagen. Und es wird jetzt immer noch Menschen geben, die das anders machen. Und das ist bei denen, aber das ist unsere Entscheidung.
Absolut. Genau so ist es. Wir versuchen das jetzt, auch mit dem Wissen, es ist mir noch nicht immer gelungen, wie ich die letzten Tage schon mal festgestellt habe, bei mir selbst. Aber darum geht es ja manchmal auch, ein bisschen mehr reflektieren. Und wer das machen möchte, das kann ja jeder für sich selber entscheiden.
Genau. Also wir bedanken uns, befürworten das, verlinken den Artikel. Und tatsächlich habe ich mit der Paprikasoße auch länger gebraucht. Seinerzeit. Aber, das haben wir auch schon mal irgendwann thematisiert, bestimmte Schimpfworte, die in den 90ern kultiviert sind, abzulegen, weil sie entsprechend konnotiert sind. Also behindert ist zum Beispiel etwas, was in den späten 90ern oder frühen 2000ern in meinem Bekannten- und Freundeskreis komplett geflügeltes Wort und Synonym für bekloppt war.
Ja,
und das sind, also wir bedanken uns und teilen euch diese Entscheidung mit. Und wenn ihr uns erwischt, wie uns sowas doch wieder von den Lippen gehüpft ist, macht uns unaufmerksam auf unsere Inkonsequenz aufmerksam. Nee, macht uns unerbittlich auf unsere Inkonsequenz aufmerksam. Das war das Wort, was ich wegstaben verbuchselt habe.
Ja, ich war kurz verwirrt,
ja,
wie das denn funktionieren soll.
Du bist permanent verwirrt.
Das stimmt aber noch mehr. Weißt du, ich wusste nicht mal, wo ich bin.
Wie Batman in der Ritterrüstung.
Ja, wie Batman in der Ritterrüstung. Der ist auch reichlich verwirrt. Genau, ich habe Batman, die Ritter aus Stahl gelesen, wie es im Deutschen so schön heißt. Zwei Bände sind draußen.
Klingt wie ein Manowar-Album.
Ja, ich war, also damals hatte Tom King, der Autor, auch angekündigt irgendwie auf Social Media, hey, in, weiß ich nicht, 5 Tagen darf ich euch mehr erzählen. Mein neues DC-Projekt. Und dann waren die 5 Tage rum und er hat so Countdowns gemacht und ich war schon ganz gespannt, was wird er wohl sagen. Und dann kam, ich mache jetzt DC-Universum im Mittelalter. Und ich dachte, finde ich so Mittelalter. Aber gut, ne?
Ich habe einen Moment gebraucht.
Aber ich habe den ersten Band dann ja doch gelesen, weil halt Tom King draufsteht. Und er hat mich stark begeistert. Das war richtig cool umgesetzt. Sehr konsequent, das hat gar nicht so diesen großen Witz oder so, so und reitet darauf rum, sondern verteilt ein bisschen. Wow, der war nicht absichtlich. verteilt so ein bisschen auch die Rollen neu in dem Ganzen. Klar, eine Harley Quinn, was wird sie schon sein, außer Hofnarr, ja. Aber auch so eine Verteilung zwischen Batman, Superman ist neu, ein paar andere Figuren werden langsam eingeführt und es macht schon Spaß, sich da so durchzulesen und rauszufinden. Wer ist welche Figur? Im Kern geht es auch um 2 Konflikte, die in dem Ganzen stattfinden. Auf der einen Seite wird der König getötet und Superman möchte herausfinden, wer das war, denn der König ist sein Vater. Und auf der anderen Seite trägt natürlich Batman auch noch ein Geheimnis mit sich, der ein Ritter am Hof ist. Und dieses Geheimnis dreht da auch noch mal einiges auf links. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Habe jetzt auch das 2. Paperback gelesen und es ist damit zu Ende. So, es ist erstmal so eine Maxi-Serie in 6 Heften. Das 2. hat mich nicht mehr ganz so gut gefallen. Immer noch sehr gut, aber nicht ganz so gut, weil es am Ende ziemlich over the top ist. So, da wird ganz, ganz viel aufgemischt und ganz viel drumherum gemacht. Da fand ich das 1. ein bisschen cooler, wo man so langsam reinkommt und so ein Plot verfolgt wird. Aber alles in allem sehr, sehr lesenswert. Und es sollen ja im DC Elseworld noch Spin-offs dazu kommen. Ob wir das brauchen, da bin ich mir unsicher, ob das jetzt nicht auserzählt ist, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja. So oder so, wäre eine
White coole... White Knight, ich würde dir trapsen.
Ja, so ein bisschen, genau. Das, da habe ich ein bisschen Angst vor. Gucken wir mal. Aber wer alternativ Batman bzw. DC-Geschichte eigentlich lesen möchte, ich glaube, man hat hier Batman draufgeschrieben, damit es sich besser verkauft, der sollte da auf jeden Fall zugreifen. Nicht so groß und ausufernd wie Injustice von ihm, aber trotzdem sehr, sehr cool und lohnenswert.
Nice. Mit Superhelden habe ich mich ja so die letzten 1-2 Jahre ziemlich rar gemacht bei der Auswahl und habe mich da meistens auf Charaktere und sichere Banken bezogen, wo ich wusste, das lese ich ganz gerne, das mag ich und habe wenig Experimente gemacht, weil ich da weniger aufgeschlossen in letzter Zeit einfach war als Emo und du. Und wenn ich was gelesen habe, war es meistens so, ja, das war mal ganz gut oder eher nicht so gut, aber da gab es eigentlich nie so richtige Ausreißer, dass ich irgendwas richtig hart gefeiert hätte. Mal halt so ein White Knight am Anfang, aber wenig. Und ich habe eigentlich nur aus morbidem Interesse davon ausgehend, dass es ein Cash-Grab wird, mir Peacemaker, heißt der Band auf Deutsch einfach nur. Er beinhaltet aber neben einer Kurzgeschichte von Garth Ennis. Das Cover ist ein bisschen Etikettenschwindel, denn nur diese Kurzgeschichte ist von Garth Ennis. Nur erste Hälfte,
glaube ich, ne?
Genau. Ja. Und der Rest ist geschrieben von Kyle Starks. Das ist die Miniserie Peacemaker Tries Hard, heißt das auf Englisch, die abgeschlossene. Und geschrieben von Kyle Starks, gezeichnet von Steve Pugh. Beide waren mir kein großer Begriff. Steve Pugh hat wohl auch unter anderem an Hellblazer mitgezeichnet und ist ein 2K-AD-Zeichner. Also wie diese ganze Riege, die eben diese ganzen frühen Ennis-Sachen gemacht hat.
Ja,
Hitman, Preacher, Ennis Punisher. Und diese Vibes hat diese Serie. Und das ist das Beste in dieser Richtung, was es seit 20 Jahren gab. Locker. Also es hat wirklich komplett diese Vibe, weil es außerdem dem der wirklich brillanten Peacemaker-Fernsehserie nachempfunden ist, die ja von James Gunn geschrieben und produziert ist. Und ich habe mich ja schon einige Male gerade für die derben Sachen von James Gunn ausgesprochen, also The Suicide Squad und Peacemaker, die ich wirklich gigantisch finde und im Moment auch für Peak Superhelden Film und Serie, weil sie diesen extrem derben 90er-Humor im Grunde mit progressiven Ideen verbinden und dabei immer noch so eine erzählerische Wärme, einen menschlichen Aspekt mit drin haben. Mhm. Es ist also nicht nur räudig und abgefuckt, sondern da ist immer noch irgendwas gefühlsechtes, herzliches, nettes mit drin. Und es ist auch immer auf eine Weise räudig und abgefuckt, die nicht immer wieder auf irgendwelche rassistischen oder ausgrenzenden Stereotypen rumreitet. Das ist nämlich tatsächlich von dieser britische Autoren-Punk-Rock-Riege des Comics, die ich sehr mag. Da sind ein paar Gags teilweise etwas schlecht gealtert, wenn man sich anschaut, wie sich die Welt 30 Jahre später verändert hat. Und das Ding schafft es, diese Vibes von diesen alten Comics mit dem James Gunn-Ansatz zu verbinden. Nach dieser Laudatio erzähle ich kurz, was passiert. Peacemaker, der uns hoffentlich allen ein Begriff ist, er will Frieden um jeden Preis, auch wenn er dafür alle umbringen muss. Es ist irritierend, dass man diese Garth Ennis Kurzgeschichte vorweggepackt hat, die cool ist, die cool gezeichnet ist, aber viel düsterer, viel härter, viel ernster und eine andere Origin als dieser James Gunn Peacemaker, der danach kommt.
Also ja, ich hab damals das erste Heft gelesen, als es rausgekommen ist von Garth Ennis, weil es hieß hier Garth Ennis Peacemaker.
Ja.
Und hab's gelesen und hab danach ehrlicherweise nicht weitergelesen, weil ich dachte, ja, war jetzt ganz nett, aber nicht so, dass ich das jetzt digital kaufe und weiterlese. Und dann habe ich mich auf andere Sachen konzentriert, aber finde ich sehr interessant, dass du sagst, dass die Serie danach eigentlich was komplett anderes ist.
Und der absolute Vollknaller. Also Peacemaker möchte eigentlich eine Party feiern und versucht die Suicide Squad und alle Leute, die er so kennt, das sind nicht zu viele, einzuladen. Das wollen sie alle nicht, weil Peacemaker halt ein narzisstischer Schwachkopf ist, der außerdem überhaupt kein Fingerspitzengefühl hat. Und während der dann halt für Frau Waller einen Auftrag erledigt und eine Terroristenzelle aushebt, findet er eine kleine französische Bulldogge, schwarz, mit einem weißen Fleck auf der Brust, die aussieht wie eine kleine Fliege. Und den findet er total süß und nennt ihn, weil er aussieht, als hätte er einen Anzug an, Bruce Wayne. Bruce Wayne wird aber kurz darauf von einem französischen Superschurken, der nur noch ein Gehirn ist und entkörpert ist, entführt, um Peacemaker dazu zu zwingen, aus dem Bestand eines Generals die DNA von Deathstroke zu bergen, damit er sich einen Deathstroke-Körper klonen kann, in der er sein Gehirn einsetzen kann, weil alle Versuche, den eigenen Körper zu klonen, der Körper hält das halt nicht aus, dieses Prozedere.
So viel, so Comic, ja.
Genau. Ihm zur Seite steht dabei der Assistent, der ebenfalls französisch sprechende, hochintelligente Gorilla mit einer Minigun, die er mit sich führt, also so einem schweren automatischen Maschinengewehr. Und das ist die Prämisse dieses Buches.
Ich verstehe.
Und es hat wirklich so viele unglaublich saulustige Situationen und Charaktere. Es gibt den Bewährungshelfer von Peacemaker, der aber ein Geheimnis hat, der auch Bienenzüchter ist und eine Vergangenheit hat im Superheldenuniversum. Es gibt eine Truppe von Superschurken, die im Grunde Fallen und Stützpunkte für Superbösewichte bauen. Mhm. Die sind also im Grunde so ein Bauarbeitertrupp mit so Iron Man-esker Ausrüstung. Und einer von denen ist aber in einer Gewerkschaft und hört dann auf, sich mit Peacemaker zu kloppen, und setzt sich hin und fängt an, sein Brot zu essen und sagt, das ist hier mein Recht. Ich esse jetzt, ich kämpfe mich. Und das, also ohne Scheiß, ich habe früher sehr auf sowas gestanden. Es gibt ein paar Sachen, ich lese immer noch Preacher gerne, das finde ich immer noch wundervoll. Es gibt ein paar Sachen, die sind mir heute so ein bisschen zu räudig und zu derbe, das finde ich heute nicht mehr so richtig lustig. Auch nicht unlesbar, das verbieten lassen würde, habe ich nicht mehr so viel Spaß dran. Das hier ist der Shit, das ist die Wiederauferstehung von diesem räudigen britischen Comic im Superheldenuniversum.
Ja, gut, ich schreibe es mir ja doch auf der Liste, ist ja okay. Verdammt.
Ohne Witz, mega gut. Ich bin
ist
richtig
abgeschlossen geflasht. Danach, oder?
Ja.
Ja, ist abgeschlossen. Ja. Wenigstens das.
Die haben das ja auch todesmutig einfach nur Peacemaker ohne Nummer genannt und ohne den Untertitel der Serie. Manchmal fragt man sich,
gut.
Welche Entscheidung.
Keinen anderen Peacemaker-Comic im Panini-Sortiment. Vermute ich jetzt aber mal.
Müsste man nochmal nachschauen. Habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt.
Und wenn du dann die Serie magst, dann weißt du genau, was du kaufen sollst.
Mich hat Ennis gelockt. Aber das haben wir ja aufgeklärt, dass es sehr wenig Ennis ist, auch wenn der zuerst auf dem Cover steht.
Ja, er hat mich ja damals auch gelockt. Ne? Als ich erste Heft gelesen habe, war ja auch der Ennis und Peacemaker zusammen. Da dachte ich schon, ob das nicht ein bisschen zu viel ist nach Serie und Film.
Nein, mega gut.
Und ja, sehr gut zu wissen. Auf den nächsten Titel bin ich besonders gespannt, da der Film mich auf jeden Fall stark geprägt hat.
Und es geht auch mir so, ich habe Scott Pilgrim nie gelesen, aber den Film ungefähr 20 Mal geguckt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mit 20 hinkomme, aber ich weiß genau, was du meinst, ja.
Das ist tatsächlich der Film, also den müssen wir auch dringend nochmal in Moving Panels unterbringen übrigens, den ich mir immer dann anschaue, wenn ich nicht weiß, wohin mit mir, wenn es mir nicht gut geht, weil der mich immer hochzieht, weil der sehr feel good ist. Und für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir reden, Scott Pilgrim ist die dezent autobiografisch inspirierte Comic-Story von Brian Lee O'Malley, der ist Kanadier und die Geschichte spielt auch in Kanada. Und Scott ist im Grunde so ein Anfang Mitzwanziger, der nie so richtig im Berufsleben und von der Schule und der nie richtig im Leben angekommen ist. Der hat eine gescheiterte Beziehung zu verknusen, der lebt bei seinem schwulen Kumpel und pennt bei dem mit im Bett beim Wallace, weil er halt irgendwie selber kein Geld verdient und nicht aus der Hüfte kommt. Und im Moment geht er zu einem Überfluss auch noch mit einem 17-jährigen Schulmädchen aus, was ihn den Spott seiner Altersgenossen, seiner Bandkollegen von der Band Sex Bobomb, seiner der Name alleine, und seiner Schwester einbringt. Und es während dieser Liebelei mit diesem Mädchen, Nice Cho heißt sie, verliebt er sich so richtig. Also das ist eine Beziehung, die er offensichtlich mehr zur Selbstbestätigung, weil die ihn so anhimmelt und jünger ist, und deshalb führt er sie. Und er verliebt sich aber unsterblich in die Amazon-Botin Ramona Flowers und versucht dann mit ihr in Kontakt zu kommen, sie zu daten, und die beiden verlieben sich auch ineinander. Ziemlich schnell wird Scott angeschrieben von einem jungen Mann per E-Mail, per Brief, und er klickt das immer als Spam weg und setzt sich gar nicht damit auseinander, denn dieser junge Mann sagt ihm, hey, ich bin der erste von Ramonas dämonischen Ex-Freunden und du musst gegen mich kämpfen. Und das ist im Grunde die Prämisse des Filmes und des Comics, dass Scott gegen diese sieben Ex-Freunde mit speziellen Fähigkeiten kämpfen muss und das ganze Leben eigentlich wie ein Videospiel angefüllt mit Comic und Videospiel und Nerd-Referenzen ist. Und ja, das ist die Geschichte von Scott Pilgrim, sowohl vom Film als auch vom Comic, als auch viel wohl der neuen Netflix-Serie, die aber einige Sachen inhaltlich ändern soll. Ich spreche hier über gefährliches Halbwissen, denn ich habe es mir noch nicht angesehen.
Dito, ich weiß nur, komplett andere Prämisse. Also nicht den Film nochmal als Animationsserie, sondern komplett anders. Mehr weiß ich darüber nicht.
Genau, also ich auch nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch gucken, weil er die wirklich sehr coole Cartoon-Optik und überhaupt dieses ganze Ding atmet Punkrock. Wenn man den Film gesehen hat und den Comic liest, es ist so ein Indie-Cartoon-Stil. Die Figuren haben alle so eine sehr ähnliche Körperform, haben aber trotzdem schön viel Ausdruck in ihren riesigen, leicht manga-esken Gesichtern, aber halt wirklich so Cartoon-Manga. Und diese Optik emuliert wohl die Netflix-Trickserie. Ansonsten sind Buch und Film erschreckend inhaltsgleich. Das finde ich, das finde ich deshalb spannend, weil ich A, den Film liebe, und B, wir von insgesamt 6 Bänden sprechen, die jetzt bei Panini rauskommen. Das ist die spätere kolorierte Version. Die erste Version war wohl schwarz-weiß. Habe ich mal reingeschaut, bin ich nie so richtig mit warm geworden. Ich finde, dass das dieses kräftig farbenfrohe viel besser zur Story und zu der Prämisse passt. Puristen und Fans der ersten Stunde werden das sicher anders sehen. Aber beides bin ich ja nicht. Was ich daran spannend finde, ist, dass der Film scheinbar alle 6 Bände abdeckt. Denn in diesem ersten Band, 180 Seiten oder so, kämpft er tatsächlich nur gegen den ersten Ex-Freund.
Ach krass.
Und da waren 2-3 Dialoge und Ergänzungen. Also er hat zum Beispiel ein X-Men-Patch auf seinem Army Parker. Darüber spricht er mit Ramona. Das ist im Film, glaube ich, nicht. Nee. Und 1-2 andere comic-eskere Anspielungen. Aber es sind wirklich so Mini-Details. Und ich finde spannend, dass das 180 Seiten sind. Ich jetzt aber eigentlich nur ein Sechstel Film gelesen habe und trotzdem das nicht gestreckt mir vorkam oder langwierig oder wann kommen die denn jetzt mal zur Potte, weil das Buch anders als der Film, sich sehr auf diese awkwarden Dialoge fokussiert. Also das macht ja viel von dem Humor aus, dass die Leute alle emotional so unglaublich unbedarft sind und so viel Subtext in der Betonung ist und auch mal in peinlichem Schweigen. Und dem Buch gehen ja all diese eingeblendeten Pixelgrafiken, akustischen Effekte und halt zusätzlichen Stilmittel, die so ein Film noch mit sich bringt, ab. Und trotzdem fängt es das super ein. Aber es ist fokussierter auf die Gespräche.
Mhm. Interessant, finde ich. Das kommt auf jeden Fall bei mir über Peacemaker. Weil da war ich richtig gespannt drauf, was du dazu sagst. Da habe ich richtig Bock drauf.
Ich finde es auch cool.
Ja, ich glaube, wer testen möchte, für wen das was ist, kann auch den Film dann gucken.
Ja. Der Film war halt auch meine erste Liebe. Ich glaube, der
absolut. Aber wenn du jetzt sagst, das ist das quasi in Comicform, dann finde ich das ja cool, auch ins Regal zu stellen, dass ich den Film nicht ein 21. Mal gucken muss.
Genau, und es ist auch so ein dezent anderes Erlebnis. Es hat einen ziemlich ausführlichen Making-of-Nachklapp. Scott trägt, ich glaube, sowohl im Film als auch im Comic ein Plumtree-T-Shirt, eine Band, die ich gar nicht kannte. Das ist wohl so eine weiblich besetzte Punkband aus den 90ern. Und ein Song von Plumtree hieß wohl Scott Pilgrim. Und danach ist das dann wieder benannt. Und tatsächlich hat Brian Lee O'Malley, der es geschrieben hat, eine Zeit lang bei einem schwulen Kumpel gewohnt und mit dem in einem Bett gepennt. Und seine Schwester heißt wirklich Stacy. Und das ist das, was ich gerade meinte. Also vermutlich hat er nicht gegen 7 dämonische Ex-Freunde gekämpft. Aber so viele krude Details sind auch echt cool in diesem Making-of zu lesen, wie er die sich so aus seinem Dunstkreis zusammengeklaubt hat. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich werde es auf jeden Fall weiterlesen und habe jetzt auch Bock auf die Netflix-Serie.
Das verstehe ich. Gucke mal. Dann, apropos Filme, kommen wir schon zu den Titeln, die wir gemeinsam gelesen haben. Und der erste ist mal wieder ein Scott-Snyder-Titel, was einfach daran liegt. Splitter bringen derzeit ja irgendwie eine ganze Reihe raus von den Dingern, die vorher mit Comixology zusammen entstanden sind. Jetzt werden sie abgedruckt und wir haben im Deutschen bekommen Night of the Ghoul. In Night of the Ghoul geht überraschenderweise um einen Horrorfilm. Ein Horrorfilm, der bei einem Studiobrand angeblich verloren gegangen ist und der größte, gruseligste Horrorfilm der Welt gewesen wäre, wenn man ihn denn dann hätte rausbringen können.
Mindestens.
Und bitte?
Mindestens.
Mindestens, ja. Wenn nicht sogar noch spektakulär und ein Blockbuster sowieso. Wir verfolgen Forrest. Der ist selber, der arbeitet in einem Filmstudio. Man weiß nicht so richtig, was der sortiert, ist Cutter, macht so Hilfsarbeit in einem Filmstudio. Und ist ganz fasziniert von dieser Geschichte. Und hat scheinbar seine letzten Jahre damit zugebracht, die Geschichte des Films und vor allen Dingen des Filmemachers zu verfolgen. Und hat rausgefunden, dass der Filmemacher jetzt unter einem anderen Namen in einer Art Altenheim, so wirkt es zumindest, liegt und fährt mit seinem Sohn dahin, um ihn zur Rede zu stellen und rauszufinden, was hat das mit diesem Horrorfilm auf sich, woher kommt der? Und dieser alte Filmemacher, nachdem er sich dann zu erkennen gibt, dass er das wirklich ist, erzählt die komplette Horrorgeschichte dahinter und es tut sich dann ein bisschen was auf. Mathis, hast du dich gegruselt?
Nee.
Aber das ist gar nicht so gut, wenn das ein Horrorcomic ist, oder?
Es kommt drauf an. Also ich habe auch schon Horrorcomics gelesen, in denen ich mich nicht gegruselt habe, die mich aber intelligent unterhalten haben und die ich anders aufregend finde. Also ich muss mich nicht zwingend in einem Horrorcomic gruseln. Ich habe aber eine hohe Erwartungshaltung gehabt, weil Scott Snyder mit Witches einen der gruseligsten Comics, die ich je gelesen habe, gemacht hat. Und Ja, also diese Prämisse, die ja auch so ein bisschen an diese Nosferatu-Legende, Max Schreck und so weiter. Also hier, es wird ein fiktiver Film gemacht und der hat dann aber wohl irgendwie doch ein reales Monster, das darin vorkommt. Ich mag Scott Snyder, ich mag viele Sachen, die der macht. Und ich hatte Bock auf dieses Buch. Ich finde das visuell sehr hübsch. Ich finde, dass der Frank Avila heißt der, einen sehr coolen Stil hat, der relativ starke Outlines oft hat, die eher wie so eine Indie-Graphic-Novel aussehen. Aber das Ganze hat, ich weiß nicht, ob ich habe mir sonst noch nicht viel von ihm angeguckt, aber das hat halt auch sehr, sehr viel von dieser Retro-Horror-Comic-DNA, was so Bildkomposition, ja, was Gesichter und so weiter angeht.
Farben.
Und das, ja, die Farben, genau. Also das fand ich einen sehr, sehr coolen, so retro-modernen Stilmix. Das hat mir optisch total gut gefallen. Ansonsten, wir haben ja jetzt auch schon einige Horrorfilme gemeinsam geguckt mit unseren Partnerinnen. Und da kann man ja gerne sehr unterschiedlicher Meinung drüber sein, was einen gruselt, weil man unterschiedliche Sachen hat, die man als unheimlich empfindet. Ich erinnere mich, wir haben irgendwie mal einen Film geguckt, wo irgendwie so eine riesige Figur immer durch Türen gegangen ist und sich so gebeugt hat und wieder, das ist gar nicht so lange her. Ich weiß den Titel auch gar nicht mehr. Aber ihr habt euch alle kaputt gelacht und ich bin die Couch hochgelaufen, weil das halt so ein Albtraum-Szenario von mir immer wieder ist, wie so eine riesige Gestalt irgendwie durch so Türzagen bückt. Und das hat irgendwie hart auf meiner Klaviatur gespielt. Und Night of the Ghoul spielt halt hart auf der Klaviatur von abgedroschenen Horror-Tropes. Wir haben dieses Altersheim, dieses Sanatorium, wir haben diesen Film, dieses Found-Footage-Ding, wir haben Geheimorganisationen. Selbst der große Twist ist sehr vorhersehbar. Ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber es ist ein sehr, sehr klassischer Twist, dessen sich häufig bedient wird, nämlich, dass ich ein Szenario aufbaue und dann hinterher aber die Perspektive darauf noch einmal vertausche und verdrehe. Wer es jetzt gelesen hat, wird wissen, was ich meine. Das ist auf gar keinen Fall schlecht, aber es ist alles sehr vorhersehbar und hat da aber, also die Charaktere, der Vater, dieser Ermittler, der Filmregisseur, der Junge, die bleiben alle auch relativ oberflächlich. Die lernen wir menschlich nicht kennen, wir lernen nichts über ihre Motivation. Das heißt also, wenn die total geil diese Figuren erforscht und greifbar gemacht hätten und ich mich mit da reingefühlt hätte, wäre das zu vernachlässigen gewesen, aber das ist...
Ja. Also ich bin da noch ein bisschen positiver als du. Mich hat das schon ganz gut unterhalten den Abend über, wo ich es gelesen habe. Aber ja, es bedient alles, was man schon kennt. Es erfindet gar nichts Neues dazu. Ich finde, die Optik ist das große Plus, die
auf jeden Fall
bringt.
Ja.
Vor allen Dingen die Farben haben mir sehr viel Spaß gemacht, wenn der alte Mann da in seinem Bett liegt und dann ist das Gesicht komplett rot und der Rest ist schwarz und man sieht dann sehr gut, was man rüberbringen möchte. Die Handlung ist komplett vorhersehbar, aber das fand ich okay. So, ich habe mich hingesetzt, habe das in einer Sitzung so durchgelesen. Und worüber wir natürlich sprechen müssen, wenn wir über Scott Snyder sprechen, das Ende war okay. War okay. War auch ein sehr klassisches Ende.
Ja.
Aber er hat ein Ende hinbekommen und da bin ich ja schon immer schon sehr dankbar bei ihm.
Aber halt auch das abgedroschenste Standard-Horror-Ende.
Das ist natürlich. Also, aber wie alles in diesem Buch war es der komplette Standard.
Genau, also man könnte jetzt auch sagen, es ist eine Ehrerbietung vor dem Genre oder eine Verbeugung vor dem Genre oder aber das, also ich fand das auch nicht scheiße. Ich nenne jetzt gerade sehr, sehr viele negative Sachen, aber ich hatte hohe Erwartungen, weil der hat Witches geschrieben und Witches ist wirklich haarsträubend gruselig und intensiv. Und das plätschert.
Genau, das plätschert. Und ich glaube, das darf man noch nicht zu lange vor sich her schieben. Ich glaube, wenn man anfängt zu lesen, sollte man es dann auch durchziehen, sonst plätschert das sehr, sehr lange vor sich hin.
Ja.
Ich bin jetzt gespannt, meine zwei Highlights oder die beiden, worauf ich mich am meisten freue, Canary und Clear, kommen ja noch bei Splitter. Mhm. Ich hoffe, die werden viel stärker als das hier.
Genau, Barnstormers wirst du dir noch anschauen, da bin ich thematisch
einfach. Hab ich schon, tatsächlich.
Hast du schon?
Habe ich schon. Habe ich schon. Werde ich für deinen Anti-Held eine Rezension schreiben, beziehungsweise habe ich schon. War aber besser, als ich erwartet hätte. War auch besser als das hier.
Aber das ist es halt auch wieder mit der Erwartungshaltung. Vielleicht, wenn ich hier weniger erwartet hätte, vielleicht hätte es mich dann auch besser unterhalten, so gut unterhalten, wie es dich unterhalten hat. Aber ich bin halt wirklich davon ausgegangen, okay, das wird mich jetzt an der Kette durch den Dreck ziehen. Ah, okay. Und das hat es ja, halt nicht gemacht.
Nee, das verstehe ich absolut. Das ist, ja. Ich hatte noch We Have Demons im Kopf, was wir da so hatten. Und da fand ich den hier ein bisschen cooler, weil er mich zwischendurch nicht verloren hat wie We Have Demons. Ich glaube, dir geht's da genau andersrum.
Ja, genau. Also ich fand We Have Demons auch auf seine Art generisch. Ja, absolut. Aber deutlich charmanter. Also bei We Have Demons habe ich jetzt noch bestimmte Charakteristika der zwei, drei Hauptfiguren, bestimmte Szenen vor Augen, obwohl das jetzt ein halbes Jahr oder was her ist, dass wir es besprochen und gelesen haben, 4 Monate, irgendwie sowas. Und Night of the Ghoul sehr, sehr frisch ist.
Ah, sie, guck mal, bei Wheel of Demons, wo du gerade sagst, es zwei, drei Hauptcharakter, muss ich erstmal nachdenken, wer das nochmal war.
Nee, also da weiß ich noch konkrete Szenen und so weiter. Und, ja, gut. Aber das ist halt gut. So ein persönliches Ding.
Ja. Ich glaube, im nächsten Titel werden wir uns viel, viel einiger.
Ja, das war für mich eine echte Überraschung, denn ich habe das kürzlich schon für den Comic Talk rezensieren dürfen. Und da können wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das gibt ja verschiedene Rezensenten, die für den Comic Talk diese Review-Videos machen. Der Andreas und der Emo waren auch dabei. Kolleginnen von den drei Frauen in Comics, von einem Comic-Klatsch waren dabei. Der Kollege Prill, also waren von den Comic-Cookies. Also sehr, 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 sehr viele Leute aus der deutschen Comic-Landschaft machen diese Reviews, und meistens ist es so, dass das Team vom Comic Talk halt sagt, Mensch, du, ist das nicht ein Thema für dich? Hast du gerade Zeit? Hast du gerade Bock? Und George Lucas, der lange Weg zu Star Wars, war so ein Thema, da habe ich jetzt nicht hier geschrien, aber als sie das gesagt haben, habe ich gesagt, ach weiße, das kann ich mal lesen. Ich finde Star Wars ganz interessant. Ich finde auch so ein bisschen interessant, was der George Lucas damals so gemacht hat. Da gucke ich mir jetzt mal an.
Mhm.
Und hatte da eben eine vergleichsweise geringe Erwartungshaltung. Hab gedacht, da gucke ich mir jetzt mal durch und dann sage ich was dazu. Und war aufrichtig platt, wie spannend das war. Wie gut die den Spagat zwischen, also es geht um den jungen George Lucas, der diese fixe Idee hat, der diese Idee entwickelt, wie er seine Frau Marcia kennenlernt, die Cutterin ist, wie er auch Kontakt zu Coppola, Scorsese, also die, wie er sich erste Sporen verdient mit seinem THX, mit seinem American Graffiti, und er aber halt die ganze Zeit besessen von diesem Herzensprojekt ist und niemand daran glaubt und er auch die Leute um sich rum komplett abfuckt mit seiner neurotischen Art und Weise und seinem Perfektionismus und seiner auch wirklich sehr, sehr schlechten Kommunikation mit Menschen um sich rum. Und er geht dieses Projekt halt komplett intuitiv an und lässt Leute auch nicht so richtig an seinem Gedankenprozess teilhaben und alle werden wahnsinnig, weil er halt diese Vision hat und die nicht richtig teilt. Und das fand ich so spannend. Das haben die so toll rausgearbeitet. Die haben nicht nur ganz viele Infos zu Produktionsumständen, also Sachen, die man vielleicht weiß, dass Harrison Ford eigentlich nur als Tischler am Set war und dann eigentlich nur als Stand-in für Han Solo reinkommt und dann sich aber immer mehr in dieser Rolle manifestiert. und sondern du bekommst ein total gutes Gespür dafür, wie die Leute um ihn rum gelitten haben und dass der wirklich visionär ist. Also in dem Sinne, wie man das vielleicht auch aus Firmen, in denen man mal gearbeitet hat oder so kennt, dass man sagt, derjenige hier, der Chef, der hat eine Vision, die projiziert er da hinten an die Wand und der sagt jetzt allen, du machst das, du machst das, du machst das und dann musst du dem vertrauen, weil der hat die total geile Idee und auch wenn du das nicht verstehst, hör auf ihn, der macht da was Geiles draus. Und das ist sensationell in diesem Buch rausgearbeitet. Und das fand ich eigentlich das Spannende. Diese biografischen Aspekte mit den informativen Aspekten, wie die verbunden sind.
Absolut. Ich fand auch sehr gewinnbringend, dass man sich wirklich nur diesen Part rausgesucht hat. Also man fängt wirklich nach dem Erfolg von American Graffiti an und hört mit dem Erfolg des ersten Star Wars Films auf. Ja. Und konzentriert sich wirklich auf diese Strecke. Man kriegt viel mit, wie die Produktion abgelaufen ist. Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Natürlich, wenn man damit durch ist, habe ich mir so ein bisschen gedacht, noch 2 Jahre mehr, wie er sich dann doch von seiner Frau trennt und wie sich das dann auf den zweiten Star Wars-Film auswirkt, hätte ich dann doch ganz gerne gesehen. Aber das war dann nur der Wunsch, weil es natürlich einen so gut unterhalten hat und so toll geschrieben hat. Vor allen Dingen gleichzeitig mit einer Optik, die sehr leicht daherkommt und nicht diesen typischen biografischen Stil hat.
Ja.
Das hat sehr dabei geholfen, den Comic schnell durchzulesen.
Und einen tollen Ausdruck. Also normal, also es hat schon so gewisse Reduktionen, die so eine Graphic Novel auch rein zeitlich, glaube ich, braucht.
Ja, bei 200 Seiten irgendwie, ja.
Genau. Und der Typ, der es gezeichnet hat, der Herr Roche heißt er, der kommt wohl auch aus dem Konzeptbereich. Das merkst du auch, aber trotzdem haben die Figuren, insbesondere die Mimik und die Gestik, immer wieder eine Lebendigkeit, die mich an Trickfilm erinnert. Und die normalerweise in diesen in Graphic Novels, die diesen Look, die diesen Schablonen folgen, diesen gestalterischen, da ist sind Ausdrucksformen der Figuren häufig mit reduziert im Stil. Das meine ich gar nicht despektierlich, das ist was ich beobachte.
Nein, das war bestimmt auch eine Entscheidung, also das genau so zu machen.
Und das ist super stark. Und es ist auch normalerweise, wenn du halt so eine 200 Seiten biografische Graphic Novel liest, bist du dann halt auch mal froh, wenn du den Deckel drauf machst und dann dir jetzt noch mal ein paar Sätze dazu überlegen. Und es ging mir genau wie dir. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch mal 2 Bände weiterlesen, wie das denn alles weiterging mit ihm. Da sind doch jetzt noch total viele spannende Sachen offen.
Absolut,
super Anekdoten mit Alec Guinness, der dann den George Lucas dann totschreibt irgendwie im Gespräch mit seiner Frau. Ja, du musst Obi-Wan sterben lassen. Dann sagt er den am Set in Tunesien, sind sie, glaube ich. Tunesien ist es, Marokko?
Ja, ich glaube, ja.
Ja, und dann will Alec Guinness gehen. Was hat dann doch keinen Bock mehr. Was schlimm ist, weil der ein super wichtiger gruppendynamischer Faktor ist, weil der die Leute motiviert und mit seinem Charisma beflügelt hat. Und das sind alles Sachen, die für uns nachvollziehbar und fühlbar waren, obwohl es kein Fließtext war. Also sowas absolut, ohne den Fließtext zu vermitteln, ist irre.
Genau, erst versteht man gar nicht, warum manchmal so Nebenschauplätze, warum jetzt die 2 Kameramänner gezeigt werden, die sich unterhalten.
Ja.
So, da denkst du, muss da die Seite voll machen? Aber es wird alles wieder aufgegriffen und ergibt hinterher ein rundes Bild. Ich fand auch schön, wie auf Details eingegangen wurde, dann würden irgendwie die Blaster gezeigt, woraus die gebaut wurden.
Ja.
Mit einem kurzen Hinweis und solche Geschichten. Das Einzige, und da bin ich mir sicher, das werden die Fans der Graphic Novel auch ankreiden, ist halt dieses George Lucas gegen den Rest der Welt Ding.
Mhm.
Was da sehr rausgearbeitet wird, was, wenn man sich die realen Umstände anguckt, so extrem halt nie waren. Ja, also wenn man den ersten Vertrag anguckt, stand da schon drin, wenn der Film erfolgreich ist, kriegst du 2 weitere von uns. Also es gab schon Leute in den Studios, die an diesen Film geglaubt haben und schon 2 weitere Filme absichern wollten. Das wird in der Graphic Novel alles ein bisschen extremer dargestellt, als wenn nur George Lucas verstanden hätte, was dahinter steht, was natürlich gar nicht der Fall sein kann, weil kein Filmstudio dir so viele Millionen gibt, ne, und sowas im Vertrag festhält, wenn sie gar nicht daran glauben. Aber andersrum sind tolle Sachen drin, wie er sich die Rechte für Merchandise sichert. Und der erste Regisseur ist, der überhaupt auf solche Ideen kommt und sagt, nee, hier von den Spielzeugen kriege ich aber auf jeden Fall was ab. Und das Filmstudio dafür wiederum nicht genug daran glaubt, ihm das zuzusagen.
Ja, also das ist ein sehr guter Hinweis. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Wobei ich auch sagen muss, dass schon immer wieder darauf hingewiesen wird, es gibt diesen, ich habe den Namen vergessen, es gibt diesen Angestellten bei Fox, der im Grunde so erspüren soll, was für die junge Zielgruppe ist. Und das wird ja schon auch immer wieder fokussiert, dass er das Projekt immer wieder rausstellt und in Schutz nimmt.
Absolut. Aber es ist halt eine größere Gruppe als nur eine Person, die daran geglaubt hat. Ja. Das Hauptproblem ist halt, dass der Aufsichtsrat scheinbar nicht daran geglaubt hat.
Ja.
Des Unternehmens, ja. Aber sehr, sehr cool. Wer sich für Star Wars interessiert, sollte reingucken. Und wer sich vor allen Dingen, man kriegt da mit, wie Industrial Magic and Light gegründet wird, das Effektstudio, was George Lucas gründet. Wer sich dafür noch mehr interessiert, sollte auf Disney Plus gucken. Da gibt es eine 6-teilige Dokumentation, Magic and Light. Die beschäftigt sich nur damit, wie dieses Spezialeffekte-Studio gegründet wird, was so die ersten Sachen sind, was die da so erfunden haben.
Da guckt das schreibe ich mir jetzt auf.
Das ist sehr zu empfehlen.
Ja, also hat mich echt geflasht. Und kann man wirklich sehr empfehlen. Vor allem auch, da kann man ja auch immer gut drauf hinweisen, weil die meisten Leute, die Comic-Podcasts hören, hören die ja auch, weil sie in ihrem Umfeld wenig Leute haben, mit denen sie über Comics so richtig hart abnörden können. Dafür sind wir ja dann Surrogat. Und ich finde, das ist, also wahrscheinlich hat man im Freundeskreis mehr Star Wars-Fans als Comic-Leser. Und das ist halt was man super cool auch zu einem Geburtstag irgendwie verschenken kann. Hier, du magst doch Star Wars, guck dir das mal an. Das hat mir total Spaß gemacht.
Mein Vater wird das auf jeden Fall von mir geschenkt bekommen.
Ja,
cool. Der hat mich damals an Star Wars rangeführt. Der hat die ganze Familie immer ins Kino geschleppt, wenn ein Star Wars-Film lief. Der kriegt das von mir auf jeden Fall. Spätestens zu Weihnachten.
Sehr schön. Da schließt sich der Kreis.
Jawohl.
Der Kreis schließt sich auch mit unserer letzten mit unserer letzten Fokus-Rezension, also einem Titel, den wir beide gelesen haben und miteinander besprechen. Und zwar geht es um Seven Sons von Robert Windham und Kevin Mao, gezeichnet von Jay Lee, koloriert von Jun Chung.
Yes. Inhaltlich, ich versuche es nochmal zusammenzubekommen. Bei mir ist es ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe.
Ja.
An einem Tag werden 7 Kinder von 7 jungfräulichen Müttern geboren.
Ja, am 7.7.77.
Ah, guck, ja, ergibt total Sinn. Könnte man sich sogar merken. und natürlich, einer der 7 soll der Heiland sein, der die Welt ins Paradies führt. Und die nächsten Jahre verbringt die Welt damit, diese 7 zu beobachten. Und die Kirche schlachtet das auch richtig schön aus und spielt das immer nach draußen. Wer wird's denn jetzt? Wer dieser 7 ist der Heiland? Wer ist derjenige, der die Menschheit befreien wird? Und die 7 untereinander selber, naja, es ist halt so ein bisschen, sie wachsen auf wie Brüder, lernen ihre Religion kennen, vollbringen öffentlich Wunder, um zu beweisen, wer sie sind, aber sind natürlich auch irgendwie Rivalen. Denn ihnen ist klar, nur einer von ihnen wird es am Ende werden. Und die Geschichte dreht sich so ein bisschen darum, wer wird es am Ende, aber auch, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Gibt es da irgendwie ein großes Geheimnis dahinter? Und es gibt immer ein großes Geheimnis dahinter.
Selbstverständlich.
Ja. Bei mir schon lange her. Mathis, wie ist es bei dir? Ich glaube, du hast es vor kurzem jetzt gelesen.
Ich habe das ziemlich frisch gelesen, ja. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich war tatsächlich ausschlaggebend reinzuschauen, gar nicht die schon ganz interessant klingende Prämisse, sondern der Zeichner Jay Lee, dessen Bilder ich wirklich sehr, sehr liebe. Vor allem die Dunkler Turm-Sachen, die er gemacht hat, die auch sauaufwendig Airbrush koloriert sind, wo er sehr, sehr feinen Strich hat. Und das ist hier anders. Das sieht immer noch klasse aus. aber er hat hier anders als die, er hat auch sehr, sehr viel Cover-Illustrationen übrigens gemacht. Aber es ist schon etwas grober, etwas rauer, ein etwas anderer Detailgrad, als ich von ihm gewohnt bin durch die Dark Tower-Sachen. Ne? Ja. Also man darf nicht ganz diesen epischen Detailgrad erwarten. Trotzdem ist es ein super eigener Look. So, erinnert mich ein ganz kleines bisschen manchmal an Frank Quitely. Das heißt also, dass Gesichter untereinander auch so ein bisschen ähnlich sind, alles so ein bisschen wie so griechische Skulpturen irgendwie, gleichförmiges Weißbild, Pantheon. Ja.
Ja. Und, ja, daran muss ich denken und Tokyo Ghost manchmal. Aber mehr wegen der Farben als wegen der Figuren.
Ja, ist auch ein naheliegender Vergleich. Ich fand's ziemlich gut. Es ist deutlich weniger Fantasy und Horror gewesen, als ich vermutet habe bei der Zusammenfassung, die ich erst gelesen habe, und beim Covermotiv. Es ist mehr wie so ein okkulter Polit-Thriller. Hat mich ein bisschen manchmal an Children of Man erinnert, falls du den gesehen hast oder falls ihn jemand von euch gesehen hat. Also es geht halt auch ein bisschen drum, es entwickelt sich ja so ein Kult, so ein Medienhype darum. Das heißt also, diese sieben Söhne, das liest man nicht in der Zeitung, sondern es gibt Fernsehshows, wo alle dann auch vor den Apparaten sind und irgendwie mit ihrem Favoriten Sohn Heiland mitfiebern und quasi wetten und die Leute ihre unterschiedlichen Favoriten haben. Und das sind so richtige Straßenfeger. Alle sind dann zu Hause vorm Fernseher und schauen sich das an. Und da steckt so eine richtige Industrie hinter, so ein richtiger Medienapparat, ja, der auch viel politisch steuert.
Genau, das fand ich tatsächlich am interessantesten. Also, ja. Wie wäre es eigentlich, wenn die Kirche es geschafft hätte, ins 21. Jahrhundert zu kommen? Und alles, was sie machen, über Social Media, Fernsehen ausschlachten. Wenn sie T-Shirts drucken, wenn sie kleine Figuren machen, also auch heute, ne, auf die heutige Zeit projiziert, wie wäre das denn, wenn die Kirche viel präsenter in Social Media wäre? Vielleicht sind sie es und ich kriege es nur in meiner Bubble nicht mit, aber da wird es ja wirklich gefeiert wie Superstars, die auf der Bühne stehen und irgendwie der neue Heiland sein sollen. Das heißt, die Religion hat da auch einen ganz anderen Stellenwert, zumindest bei dem, was man sieht, als in unserer Gesellschaft, würde ich behaupten.
Ich interpretiere das tatsächlich als sehr, sehr offene Kritik an diesen evangelikalen Predigern in den Staaten, diese Fernsehprediger, hier, spende jetzt, hast du nicht gesehen, und damit in Zusammenhang auch das Erstarken von rechts außen in den Staaten, das sich auch immer auf christliche Grundsätze und Grundwerte
bezieht. Absolut, absolut. Aber das ist natürlich noch viel überspitzter in dem Buch.
Ja.
Natürlich auch durch diese sieben Söhne, wo einer der Heiland sein soll und alle, die ganze Menschheit wartet ja jetzt auch schon darauf, dass er endlich kommt. Aber trotzdem sehr interessant zu sehen, wie man so damit spielen kann und wie dann auch, wenn es dann hinter die Bühne geht mit den Figuren, worüber dann gesprochen wird, ne?
Ja.
Wie waren unsere Einschaltquoten? Wie viel haben wir da verkauft? Haben wir da schon alle Tickets? Sind wir da schon alle Tickets losgeworden? Sehr, sehr stark in der Beziehung, ja.
Aber was wir jetzt schildern, klingt alles so ultrapolitischen Komplex. Und das ist aber eigentlich nur der Subtext, das, was man draus ziehen und mitnehmen kann. Das ist das, was uns beiden wahrscheinlich am meisten Spaß gemacht hat. Aber es gibt auch eine wirklich spannende und stabile, ja, so eine Quest eigentlich. Also jemand, der einer dieser sieben Söhne, der im Grunde aus diesem Schutz dieser Sekte, Schutz in Anführungsstrichen, aus der Kontrolle rauskommt und halt die Welt da draußen sieht mit allen rassistischen und fremdenfeindlichen Ressentiments, also mit allen nicht den sieben Söhnen folgenden, die weggeschickt werden, die keine Arbeit bekommen, die keine Studiengenehmigung bekommen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo dann dieser entlaufene Sohn quasi in einem Zug per blinden Passagier fährt und darin dann halt andere Leute trifft, die der Uni verwiesen wurden, weil sie muslimischen Glaubens sind und Kopftuch tragen und so weiter. Und das diese Handlung ist aber halt auch so ein so halb Queste und halb Thriller. Und es gibt eine terroristische Vereinigung, die werden am Anfang charakterisiert und dargestellt wie islamistische Fundamentalisten, also auch sehr, sehr gewaltbereit. Und das wird aber, deren Motivation werden hinterher ganz anders aufgeschlüsselt.
Das stimmt. Obwohl ich das am Anfang habe ich auch ein bisschen geschluckt. Also als sie eingeführt wurden, dachte ich so, wirklich? So nach all der Kritik das?
Genau.
Das war ein bisschen schwierig. Die Handlung, sagtest du eben, fandest du ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich fand sehr viele Dinge gut. Also auch dieses Treffen im Zug fand ich sehr, sehr stark, wo die dann auch alle irgendwie offengelegt haben, welcher Religion sie angehören. Aber an zwei, drei Stellen hat sie mich verloren. Also da war es mir dann ein bisschen zu lang, ein bisschen zu unfokussiert, oder es gab nicht mehr diese politischen Elemente, die mich halt am meisten interessiert haben. Und da hatte ich dann irgendwie gedacht, so ja, jetzt ein bisschen fixer voran fände ich nicht schlimm.
Nee, habe ich so, also ich habe das auch relativ zügig durchgelesen, da bin ich nicht drüber gestolpert. Also Revue passierend würde ich sagen, dass am meisten Musik in der Diskussion über diese Terrorgruppe ist, die erst wie eine fast rassistisch anmutende Verallgemeinerung von halt bärtigen, gewaltbereiten Islamisten ist.
Mhm.
Und hinterher aber deren Gewaltbereitschaft auch sehr romantisch verklärt, nachdem die nachvollziehbaren Motivationen genannt werden, hat sich mir als Leser, also man wollte offensichtlich erst zeigen, der Islam ist nicht der böse Islam, zu dem er gemacht wird. Und man schlägt hinterher in ein starkes Gegenteil um. Denn ich finde ja, Rassismus fängt da an, wo ich die Taten einzelner Menschen oder Gruppen von Menschen auf eine ganze Bevölkerungsgruppe ausweite. Egal, ob ich das jetzt positiv oder negativ mache. Und wenn ich dann jetzt halt am Ende hingehe und denen eine Motivation und ein Gesicht gebe, sind sie nicht mehr die bösen Muslime, aber haben die trotzdem gemordet.
Gewaltbereit sind sie immer noch, ne?
Und werden diese Kollateralschäden, wie sie es dann darstellen, auch so ein bisschen romantisiert und negiert. Und das ist natürlich gerade vor den Ereignissen der letzten Monate, fand ich das auch schwierig. Das Buch ist deutlich älter und hat keine spürbare Verbindung zu den Taten der Hamas.
Ja,
aber,
genau.
Aber vor dem Hintergrund hat das so einen schalen Nachgeschmack bei mir hinterlassen, obwohl ich das Buch ansonsten in seiner Grundaussage, die ich übrigens teile und die ich so interpretiere, Religion ist, wenn einzelne Menschen, die für sich als Lebensregeln, als Anleitung, gut zu sich und zu anderen zu sein, ein gutes, nützliches Tool. Und wird, wenn es missbraucht wird und wenn es als Rechtfertigung dafür, andere zu verletzen, genutzt wird, ist sie falsch. Und zwar völlig egal, welche Religion, welcher Größe oder welcher Glaubensprägung es ist.
Ja.
Das ist eigentlich, glaube ich, die Message von dem Buch, die ich super wichtig finde und die sich mit meiner Lebensüberzeugung deckt. Aber ich bei Reflexion aktueller politischer Ereignisse finde ich diese Gruppe schwierig.
Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, die Grundaussage sollte sein, ist völlig egal, über welche Religion wir uns unterhalten. Alle haben einen Schaden. Aber gut, auch ein komischer Moment, dann den Comic rauszuringen, werden weder Splitter noch die anderen Kreativen vorher gewusst haben.
Nee, überhaupt nicht. Also das, es, ich sage auch nur, es hat für mich jetzt einen schalen Beigeschmack.
Ganz klar.
Also ein Jahr vorher hätte ich dieses Buch anders gelesen und anders empfunden. Ja. Ich glaube, die Intention war aber nicht Stellung zu beziehen in realen Konflikten, sondern ich verstehe das Buch so, dass die Intention war, im Grunde zu zeigen, dass einzelne Menschen, wie sie den Glauben auslegen und inwiefern sie Gewalt begehen, verantwortlich sind und dass man keine generalisierenden Rückschlüsse da führen kann und sollte.
Ja, genau.
So verstehe ich das Buch.
Da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, aber den müssen wir gleich besprechen, denn wir müssen noch über das Ende reden.
Ja.
Da habe ich zumindest für mich eine Sache nicht verstanden, eine nicht interpretiert. Aber ich meine wirklich das Ende, liebe Zuhörer. Ich meine die letzten zwei Seiten. Das bedeutet, wenn ihr das noch lesen wollt und nicht das Ende vorab wissen wollt, dann bedanken wir uns jetzt schon mal fürs Zuhören und geben euch die Chance abzuschalten. Denn wir werden jetzt gleich spoilern. Und zwar sehr stark.
Also das erste Tschüss und Dankeschön an dieser Stelle.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
So, Andreas, Spoiler-Talk.
Ja, wir sind unter uns. Mathis, die letzten zwei Seiten. Mhm. Unser lieber Lieblingskandidat wird gekrönt zum Heiland der Welt. Und zwei Dinge passieren. Das eine verstehe ich nicht.
Zuvor ganz kurz, wer es jetzt noch nicht gelesen hat und sich das trotzdem schon anhört, er wird nicht einfach nur gekrönt, weil er die meisten Anrufe hatte, sondern weil er tatsächlich gestorben und zurückgekommen ist.
Genau.
Das haben die anderen sind nämlich immer nur gestorben und dann nicht zurückgekommen. Da kommt man relativ deutlich sehen, dass die nicht der Heiland sind.
Ja, das hat einen sehr einfachen Test entwickelt. Ja.
Genau.
Und wie wir alle wissen, um Heiland zu sein, muss man einmal zurückkommen.
Typ kaputt, Typ nicht Jesus.
Ja, so. Ne? Es war gar nicht so schwierig. Hätten sie schon als Kleinkind machen können. Naja. Auf der vorletzten Seite, nachdem er gekrönt ist, sagt er dann, tötet sie alle. Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum er jetzt, nachdem er gekrönt war, alle töten lassen möchte. Denn er ist ja jetzt der Heiland. Lass uns erstmal darüber, den zweiten Aspekt führe ich gleich aus. Hast du da eine Erklärung, hast du das verstanden?
Nein, ich glaube, es soll auch Interpretationsspielraum bieten, weil es ja ein doch relativ unerwartetes Ende ist. Also das ist nicht so richtig Deus Ex Machina, aber schon habe ich nicht so richtig kommen sehen. Das ist erstmal gut.
Ist auf jeden Fall wenig Religionskritik dafür, dass wir da vorher ganz viel von bekommen haben.
Genau, also es ist auch ein ziemlicher Schocker, muss man auch sagen, weil man hat nur noch so ein paar Seiten in der Hand und jetzt gerade wird alles gut und er hat auch die junge Frau im Arm, die er draußen in der echten Welt kennengelernt hat und verteilt hier Küstchen und Hostien und was man da so macht. Und dann sieht man halt seine Augen in Nahaufnahmen, die sich so farblich verändern und so eine Off-Stimme hier, töte sie alle. Nicht töte sie Sexmaschinen, das ist aus From Dusk Till Dawn. Genau, also das muss man differenzieren, das ist sehr wichtig.
Ja, absolut.
Und also zwei Interpretationen sind halt entweder, weil ich auch nicht richtig verstanden habe, also man sieht auf der letzten Seite eine ältere Frau oder was?
Das ist der zweite Aspekt.
Eine Person, genau. Eine Gestalt. Hinter der lauter weitere Jesus-Klone. Denn das ist am Ende eine weitere Auflösung. Es sind gar keine Geburten, sondern es waren injizierte Schwangerschaft, also In-vitro-Schwangerschaften, die Klone herangezüchtet haben. Und offensichtlich gibt es noch viel weitere als sieben. Und offensichtlich ist es diese Person auf der letzten Seite, also nicht offensichtlich, aber es ist eine Interpretation, die sagt, hier, töte sie alle. Das heißt also, es kann entweder eine weitere Gruppe, das ist der Deus Ex Machina, beziehungsweise Diabolus Ex Machina, das ist halt jetzt jemand gab, der die ganze Zeit neben der eigentlichen Vereinigung, neben dieser ganzen Fernsehgeschichte eigentlich die ganze Zeit nur eine Bombe platziert hat, die er platzen lassen wollte, wenn es soweit ist. Und dass es alles nur Scharade war, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich sehe, ist, es hat sich ja bei anderen Klonen, beziehungsweise bei Brüdern dann in Anführungsstrichen von dem Auserwählten, haben sich vorher ja schon Anzeichen von psychischer Krankheit und von Gendefekten gezeigt.
Ja.
Was ja auch so eine klassische Klon-Trope ist eigentlich. Und das könnte man jetzt auch noch so interpretieren, dass er halt eben nicht der beste, tollste Ganze ist, sondern er jetzt halt einen psychischen Defekt und oder einen Gendefekt hat, der ihn jetzt ausrasten lässt, selbsttätig ausrasten lässt. Und dass er dann halt durch diese herbeigeführten wissenschaftlichen Makel jetzt eben nicht die Erlösung, sondern das Ende für alle bringt.
Durchaus, das finde ich eine sehr gute Erklärung. Ja, die kann ich nachempfinden. Denn ich war wirklich verwirrt, als ich das gelesen habe. Vor allem, man sieht nur seine Augen, man weiß ja nicht mehr, wer richtig gemeint ist.
Genau. Also,
er spricht das nur so in den Raum hinein. Und man weiß auch nicht so richtig, wem er diesen Befehl gibt. Und das hat mich verwirrt.
Aber es ist halt auch so ein Rorschach-Ende. Also das,
genau,
das,
genau,
das so will dir ja Projektionsfläche lassen jetzt für deine eigenen Gedanken.
Absolut. Und genau das habe ich auch zum letzten Panel nämlich gemacht. Du sagst es eben schon, man sieht eine Frau mit ganz vielen Klonen. Und meine Interpretation dazu ist zumindest, wir sehen ganz viele Klone und derjenige, der gekrönt wird, ist gar nicht wieder auferstanden. Da wurden auch wir als Leser von dieser Religion an der Nase herumgeführt, sondern man hat sich einfach den nächsten Klon geschnappt und da reingeschickt, weswegen die ganze Menschheit glaubt, er wäre wieder auferstanden. Wie stehst du dazu? War das auch deine Interpretation oder?
Also wir haben es ja vorhin schon mal kurz kalibriert. Da hat mich der Gedanke erstmal geflasht, aber ich glaube, das ist insofern nicht haltbar, als dass, also die sind ja alle aufgezogen worden, die werden ja nicht als Erwachsene geklont, die werden ja alle ausgetragen und dann von Baby an großgezogen. Das heißt also, dass diese Klone, die hinter ihr stehen, dann ja im Grunde jetzt die Identität annehmen müssten von dem verstorbenen Charakter und die ja auch gar nicht ohne weiteres wissen können, das ist jetzt seine Freundin, die er draußen kennengelernt hat. Die ganzen Gespräche, die ganzen Wechselwirkungen mit den Charakteren, die bei dieser Krönung am Ende dabei sind, da kann der eigentlich keine Erkenntnis von haben.
Ja, stimmt. Dann weiß ich es nicht. Dann habe ich es vielleicht doch nicht verstanden.
Aber wie gesagt, ich glaube, das soll auch nicht verstanden werden. Das ist,
und ist ja auch voll
die letzten, die letzten zwei Seiten liest du, glaube ich, auch nicht mehr mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das große Geheimnis dahinter. Ja.
Und ich finde, das hat auch viel von der Wirkung und dem Charme ausgemacht.
Ja, absolut. Das
war, und ich fand es sehr cool. Eigenständig. Also, ich könnte das sehr schlecht mit anderen Comics vergleichen, die ich gelesen habe. Es war spannend, es hat Aspekte, die ich vielleicht aus anderen Geschichten kenne, gut zusammengezogen. Es ist kritisch, es ist intelligent, es hat reale gesellschaftskritische Bezüge. Ich fand es ein sehr starkes Buch.
Ja, mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich habe es nicht bereut, gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, im Splitter Verlag erschienen.
Yes.
Und damit, lieber Mattes, haben wir, glaube ich, auch den Spoiler-Part ganz gut hinter uns gebracht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir für die deine.
Und noch einen schönen Sonntagabend euch da draußen, einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Viel Erfolg dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüssi.